Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Ein Jahr, das die Welt bewegt hat. 2025 im Nahen Osten. Ein Jahr, in dem der Krieg zwischen Israel und der Hamas in eine neue Phase getreten ist, in dem Waffenstillstände ausgehandelt, Städte umkämpft und internationale Friedenspläne auf den Tisch gelegt worden sind. Doch was bleibt? Was wurde erreicht und was nicht? Und vor allem, was erwartet uns 2026? Darüber sprechen wir jetzt mit dem deutsch-israelischen Rechtsanwalt in Tel Aviv und Berlin, Nathan Gelbert. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Gelbert, wenn Sie auf das Jahr 2025 zurückblicken, was ist das, was Ihnen am Ende dieses Jahres ganz spontan als allererstes einfällt?
Ich glaube, die große Erleichterung in Israel, dass die wenigen verbleibenden überlebenden Geiseln aus der Geiselhaft und der Verschleppung der Hamas befreit worden sind. Ich glaube, das war so ziemlich das wichtigste Ereignis bei vielen anderen sehr wichtigen Ereignissen, das zurückblickend zuerst ins Auge sticht.
Und was waren neben dem von Ihnen genannten Ereignis drei weitere sehr prägende Ereignisse, woran Sie sich erinnern und warum?
Ich würde sagen, dass der 12 Tage lang andauernde Krieg gegen den Iran schon eine erhebliche Verschiebung der Machtverhältnisse im Nahen Osten für Israel unheimlich wichtig demonstriert hat. Die Unterstützung der USA hierbei als einzigen ehrlichen Verbündeten des Staates Israels. Die Vereinigten Staaten haben Israel bei diesem Waffengang nachhaltig unterstützt durch Einsatz ihrer B-2-Bomber und der Zerstörung von Atomreaktoren in der iranischen Islamischen Republik. Das war, glaube ich, ein Meilenstein. Der Iran wurde nachhaltig geschwächt durch eine militärische Glanzaktion, das muss man wirklich so sagen, die wirklich sehr präzise vorbereitet war. Die iranische Luftabwehr wurde vorher komplett ausgeschaltet, auch durch pro-israelische Kämpfer innerhalb des Iran, als eines der herausragendsten Ereignisse.
Viele Beobachter sagen auch, 2025 war das Jahr, in dem der Konflikt oder die Konflikte eine ganz neue Qualität und Intensität erreicht hat. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, ich denke, man hat vor allen Dingen gesehen, dass Israel, das ja zweifelsohne Opfer des Hamas-Angriffes vom Oktober 2023 war, als Täter dargestellt wird. Das ist eine sehr schmerzende Erkenntnis für die Israelis, aber es ist auch eine sehr schmerzende Erkenntnis für alle recht und gerecht denkenden Menschen weltweit, vor allen Dingen für die jüdische Bevölkerung im Ausland. Nicht nur in Deutschland, sondern erst recht noch in vielen anderen Staaten, wo zunehmend Antisemitismus, physische Gewalt, Ausgrenzung gegen jüdische Menschen im Zusammenhang mit dem Angriff auf Israel, wo Israel ja das Opfer war, zu beklagen waren. Und ich glaube, man hat hier gesehen, dass nicht mehr unterschieden wird bei den Israel-Hassern zwischen jüdischen Menschen, die durchaus auch Bürger anderer Nationen sein können, und von harscher Feindschaft gegen den Staat Israel. Hier hat sich gezeigt, dass das jüdische Volk insgesamt, auch die Juden außerhalb Israels, als Beschuldigte, als Schuldige angesehen werden, unabhängig davon, welche Einstellung sie zu dem Konflikt haben, ob sie links, rechts oder Mitte sind, ob sie religiös, observativ, orthodox sind. Juden generell auf der Welt haben heute einen sehr, sehr schwierigeren Stand, als es vor dem 7. Oktober noch der Fall war.
Kommen wir mal zur militärischen und politischen Zielabsteckung. Israel hat im August die Eroberung von Gaza Stadt beschlossen. Wurde das militärische Ziel, die Zerschlagung der Hamas, erreicht oder ist die Organisation stärker, als vielleicht viele denken?
Das strategische Ziel der Zerschlagung der Hamas konnte die israelische Armee eher nicht vollziehen. Sie stand kurz davor. Doch der Waffenstillstandsvertrag mit der Hamas hat ja dazu geführt, dass die israelische Armee den Waffenstillstand weitestgehend einhält. Die Hamas leider nicht. Es gibt immer noch eine tote Geisel, die nicht herausgegeben wird. Und die Hamas weigert sich weiterhin, entwaffnet zu werden. Und dieser Waffenstillstandsvertrag hat ja die Hamas davor bewahrt, dass die IDF die Entwaffnung selbst vorgenommen hätte.
Was würden Sie sagen? Ist das dann ein Durchbruch gewesen oder nur ein Zwischenstopp? Also wie realistisch ist die Umsetzung und was fehlt Ihrer Meinung nach noch?
Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Es war ein Durchbruch, weil er ein diplomatisches Meisterstück war. Das muss man einfach sagen. Eigentlich die gesamte arabische, auch islamische Welt mit Ausnahme des Iran haben diesem Waffenstillstandsvertrag zugestimmt und haben auch zugesagt, ihn zu unterstützen. Also das ist sicherlich ein Durchbruch. Es ist insoweit nur ein Zwischenschritt, wenn man es perspektivisch und vom Momentum her betrachtet, weil die Entwaffnung ein ganz wichtiger Schritt bei der Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens, nämlich in die nächste Phase, die Entwaffnung der Hamas, sie stagniert. Die Hamas weigert sich, entwaffnet zu werden. Und das ist momentan das größte Problem, das dazu führt, dass auch die vielen arabischen und auch islamischen, nicht-arabischen Staaten wie die Türkei davon absehen, momentan Soldaten in die ISF, also in die internationale Schutztruppe zu entsenden, weil man sagt, mit unseren Waffenbrüdern der Hamas, vor allen Dingen die Türkei ist sehr eng mit der Hamas verbunden, auch die Ägypter, mit den Waffenbrüdern der Hamas wollen wir uns nicht anlegen. Solange die nicht entwaffnet sind, schicken wir keine Soldaten. Am Ende des Tages wird es dazu führen, dass die israelische Armee wieder mal diesen Job wird machen müssen.
Was glauben Sie, wann geht es da los?
Wann es losgeht, ist natürlich nicht so leicht zu beantworten. Der Hauptplayer hier ist US-Präsident Trump, der ja mehrere Ultimaten der Hamas, aber auch gegenüber der Hisbollah verkündet hat. Auch die Hisbollah lässt sich nicht entwaffnen. Auch das ist Teil des Waffenstillstandsabkommens mit dem Libanon. Und daher ist es schwer einzuschätzen, wie lange die Geduld des US-Präsidenten noch währen wird. Denn er will Erfolge vorzeigen. Papier ist geduldig, das Waffenstillstandsabkommen ist unterschrieben. Aber die Umsetzung hakt eben an der fehlenden Bereitschaft, die Hamas zu entwaffnen. Die Lage ist relativ ruhig. Deswegen ist Israel jetzt vielleicht nicht so in der Handlungsposition gedrängt. Dennoch wird mit großer Sorge beobachtet, dass die Hamas neue Kämpfer rekrutiert und auch versucht, neue Waffen einzuschmuggeln durch Drohnen aus Ägypten. Und das sind sehr besorgniserregende Umstände, die man in Israel natürlich beobachtet. Aber ob es jetzt von einem auf den anderen Tag wieder losgehen könnte, das wage ich aktuell noch zu bezweifeln. Ich glaube, die Versuche, dieses für vor allen Dingen US-Präsident Trump so wichtige Waffenstillstandsabkommen umzusetzen, werden weiterhin standhalten.
Wie hat denn der Krieg die israelische Gesellschaft verändert? Also gibt es eine neue Einheit oder gibt es immer auch die Demonstrationen gegen die Regierung und vor allem gegen Benjamin Netanyahu im Hinterkopf? Gibt es tiefere Gräben?
Die tieferen Gräben gab es ja schon vor dem 7. Oktober durch die angestrengte Justizreform, die ja gescheitert ist. Und der 7. Oktober hat natürlich zu einem großen Vertrauensverlust geführt in die Sicherheitsinstitutionen hinein, in die Armee, in den Inlandsgeheimdienst. Das sind alles Institutionen, denen man vertraut hat, wo sich jetzt immer mehr herausstellt, dass hier nachhaltig doch Versäumnisse passierten, die den 7. Oktober in dem Ausmaß zumindest möglicherweise hätten vermeiden lassen können. Und das ist eine sehr erdrückende Situation, die gerade im Hinblick auf die im Oktober 2026 bevorstehenden Parlamentswahlen der Knesset natürlich auf die Regierungskoalition drücken. Die Regierungskoalition hat aktuell nur noch 50 Mandate laut Umfragen. Momentan sind es 62. Die Opposition hätte 60 Mandate. Also es scheint sich schon dieser Riss in der Gesellschaft zugunsten der Opposition ausgewirkt zu haben. Bis Oktober ist natürlich noch viel Zeit. Man weiß nicht, wie das Ganze ausgeht. Man steht vor einem möglichen Waffengang mit der Hamas. Ich hatte es eben erwähnt, aber auch mit dem Iran. Da ist auch die letzte Messe noch lange nicht gesungen. Der Iran produziert nachhaltig, quasi mit Lichtgeschwindigkeit, neue ballistische Raketen. Und erklärt auch ganz klar, dass er vorhat, damit Israel anzugreifen und mehrere tausend Raketen an einem Tag abfeuern zu wollen, um die Raketenabwehrsysteme Israels damit zu übertrumpfen. Aber der Riss in der israelischen Gesellschaft ist da. Die Wehrpflicht für die Orthodoxen ist zwar eingeführt, jetzt spricht man aber wieder über Ausnahmen. Auch das spaltet die Gesellschaft. Viele wollen es einfach nicht hinnehmen, dass orthodoxe Juden, nur weil sie Tora lernen, nicht an der Waffe dienen müssen oder andere zivile Dienste im Sinne der Bevölkerung für den Staat leisten müssen. Und das führt gerade zu massiven Gräben, die so leicht und in absehbarer Zeit nicht gekittet werden können.
Kommen wir nochmal zu den internationalen Verflechtungen und Reaktionen. Also die USA haben den Friedensplan vorgelegt. Europa erkennt in weiten Teilen Palästina an. Die UN warnt vor humanitären Katastrophen. Wer hat 2025 eigentlich wirklich Einfluss auf die Entwicklung genommen?
Was man sagen kann, ist zumindest mit entsprechender Gewissheit, wer keinen Einfluss darauf genommen hat. Und das ist Europa. Das war die Erkenntnis, die sich durch das gesamte Jahr 2025 wieder bestätigt hat. Europa spielt keine Rolle, wenn es um die Befriedung des Nahen Ostens geht. Ich glaube, genauso wenig spielt Europa eine Rolle, wenn es um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland geht. Aber hier geht es um den Nahen Osten. Europa hat hier durch Lippenbekenntnisse etwas anerkannt, was es einfach nicht gibt, einen Staat Palästina. Das wissen die Spanier, das wissen die Franzosen, das wissen die Briten, die Kanadier auch. Also man hat hier etwas anerkannt, was es nicht gibt, und es hat zu keinerlei Verschiebungen geführt. Und das zeigt ja auch der Friedensplan von Präsident Trump. Da ist von einer Staatlichkeit als zwingendes, sicheres Endziel nicht die Rede. Man spricht von einer Selbstbestimmung, zu der war und ist Israel auch immer bereit. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise. Aber eine Staatlichkeit, in der eine palästinensische Autonomiebehörde, die jeden Tag von der Hamas übernommen werden kann, ist inakzeptabel und vollkommen undenkbar.
Gibt es irgendeine positive Rolle, die Sie Deutschland oder Österreich, der Schweiz oder der Europäischen Union überhaupt zuschreiben? Gibt es irgendetwas Positives, einen Lerneffekt oder etwas, wo man doch ein bisschen was hat beisteuern können?
Nein, es fällt mir nicht annähernd irgendetwas ein. Ich glaube, die Europäer haben mehr Schaden verursacht, als sie wirklich hier an Nutzen herbeiführen konnten. Die erfolgte Anerkennung eines nicht existenten Gebildes hat zu nichts geführt. Welche friedensgewinnenden Effekte konnte man bislang daraus entnehmen oder welche friedensgewinnenden Effekte verspricht man sich daraus? Man kann einen Konflikt zwischen zwei Parteien nicht aufoktroyieren. Das muss durch die Parteien selbst erfolgen. Und das geht nicht durch politische Lippenbekenntnisse.
Krieg oder Frieden, das haben wir ja auch schon angesprochen. Sie sagen, wir müssen uns auf weitere Eskalation oder auf eine Rückkehr der Eskalation einstellen. Es gärt schon wieder unter der Oberfläche. Aber schauen wir mal auf das, was natürlich auch eine große Aufgabe, auch eine humanitäre Aufgabe ist, nämlich den Wiederaufbau Gazas. Wer würde das eigentlich finanzieren und organisieren und wie realistisch ist das?
Ich halte schon für realistisch und für die Finanzierung stehen viele Leute, viele Staaten, die durchaus auch Gewinn daran erzielen wollen, wie zum Beispiel die USA, wie zum Beispiel Katar, wie zum Beispiel die Golfstaaten. Ich denke, dass hier ein finanzielles Engagement erfolgen würde. Es ist auch in der Vergangenheit bereits erfolgt. Europa hat sich in Gaza sehr stark engagiert. Katar hat sich sehr stark engagiert. Und in dem Moment, wo man von Phase 2, also die Entwaffnung der Hamas, die Implementierung einer internationalen Schutztruppe, wenn das erfolgt ist und gewährleistet ist, dass Ruhe und Sicherheit einkehrt, dann werden auch die Geldgeber quasi Schlange stehen, um aus Gaza das zu machen, was man zum Beispiel auch aus den Golfstaaten kennt, solange sichergestellt ist, dass keine radikalen Organisationen wieder an die Macht kommen.
Herr Gelbert, vielen Dank für diese klare Analyse. Ihnen alles Gute und einen guten Jahresbeschluss.
Ich habe zu danken, gutes neues Jahr.